SRF 3.
Es geht aufwärts in der Schweiz. An dieser Prognose halten Konjunkturforscher fest, trotz dem zweiten Shutdown. Frischer Wind in Washington. Morgen tritt der neue US-Präsident sein Amt an und mit ihm eine Regierung so vielfältig wie noch nie. Nach Jahren ohne Obdach endlich eine Wohnung. Housing First heißt die Idee hinter einem Pilotprojekt in Basel. Das ist Info 3, ich bin Valerie Wacker. Wir starten mit den Nachrichten. Heute hat das Bundesamt für Gesundheit zum Stand bei den Corona-Impfungen in der Schweiz informiert. Daniel Hubacher.
Das BAG gibt bekannt, dass bis jetzt 110.000 Personen in der Schweiz geimpft wurden. Die Impfkapazität werde nun laufend erhöht. Sorgen machen den Behörden aber die Bilder von Menschenmassen vor Bergbahnstationen vom Wochenende. Anlagebetreiber müssten die Umsetzung der Schutzkonzepte streng überprüfen, denn, so Rudolf Hauri, der Präsident der Kantonsärztinnen und Ärzte,
die Skigebiete werden sicher zum Thema, wenn die Personen, die die Skigebiete aufsuchen, sich nicht an die Vorgaben halten.
Sonst müssten die Kantone die Bewilligungen für die Skigebiete möglicherweise zurückziehen, sagt Virginie Massere vom BAG. Weiter überprüft das BAG auch wegen den mutierten Viren laufend die Teststrategie. Was zurzeit diskutiert wird, ist alle Menschen zu testen, die aus dem Ausland kommen. Die Solidarität zwischen Jung und Alt funktioniere in der Schweiz auch in der zweiten Corona-Welle. Deshalb sei es wichtig, dass sich über 50-Jährige nun revanchierten und sich gegen Covid impfen ließen, fordert Altbundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Sie ist Stiftungspräsidentin von Pro Senectute. Ab 50 nehme die Leistungsfähigkeit des Immunsystems ab, schwere Krankheitsverläufe würden wahrscheinlicher. Wenn man sich impfen lasse, könne man zudem Angehörige oder das Pflegepersonal schützen, so Widmer-Schlumpf.
Info 3 Abend.
Seit gestern ist die Schweiz wieder in so einer Art Winterschlaf. Homeoffice ist Pflicht, die Läden sind zu, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Lebensmittelgeschäften oder Baumärkten. Beim ersten Shutdown vor bald einem Jahr haben die Konjunkturexperten sofort ihre Prognosen massiv nach unten korrigiert. Jetzt, im zweiten Shutdown, ist das nicht der Fall. Die Experten bleiben für das laufende Jahr optimistisch. Sie rechnen trotz allem mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaft. Vor allem, weil mit den angelaufenen Impfungen die Pandemie beherrschbar scheint. Aber nicht nur deswegen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die Konjunkturauguren bleiben bei ihren Prognosen. Die Schweizer Wirtschaft zieht deutlich an in diesem Jahr. Das Bruttoinlandprodukt steigt um 3 bis 3,5%. Wegen des zweiten Teil-Shutdowns verzögert sich der Aufschwung zwar, aber er kommt. Das hat mehrere Gründe. Allen voran, das internationale Umfeld sieht heute wesentlich besser aus als noch im vergangenen Frühling. UBS-Ökonom Alessandro B. sagte heute an einer Online-Konferenz:
Im Gegensatz zum Frühjahr ist die asiatische Wirtschaft wieder dabei, sich zu erholen. Davon profitieren die Exporteure in der Schweiz, die Industrie. Und man hört jetzt auch nicht mehr so viele Meldungen über einen Unterbruch in den Wertschöpfungsketten.
Die Grenzen bleiben offen. Die klassische Exportindustrie ist diesmal nicht von der Weltwirtschaft abgeschnitten. Sie kann also Rohstoffe importieren, die sie für ihre Produktion braucht, und ihre eigenen Waren exportieren. Das stütze die Konjunktur, bestätigt auf Anfrage Claude Maurer, der bei der Credit Suisse für die Konjunkturanalysen verantwortlich ist.
Jetzt hat Asien, namentlich China, Taiwan, Südkorea, die Pandemie im Griff. Also ein Drittel der Weltnachfrage ist nicht betroffen.
Das unterscheidet den derzeitigen Shutdown vom ersten.
Das ist ein großer Unterschied, diese Nachfrage aus Asien, von der die Schweizer Exportindustrie direkt profitiert, aber auch indirekt. Man denke beispielsweise an die deutsche Automobilindustrie, die sich in deutlich besserer Verfassung befindet als während dem ersten Lockdown.
Und davon profitieren auch Schweizer Zulieferfirmen. Die klassische Industrie, vor allem aber die Pharma- und Chemiebranche, sie stützen die Konjunktur im laufenden Jahr. Ebenso der private Konsum, obschon die meisten Läden derzeit geschlossen sind. Die Shoppingtouren werden nämlich nachgeholt. Das hat man bereits vor einem Jahr gesehen, wie UBS-Ökonom Alessandro B. sagt.
Die Konsumenten konnten im letzten Frühjahr nicht einkaufen, aber über Instrumente wie die Kurzarbeit wurde ihr Einkommen gesichert. Als die Maßnahmen dann gelockert wurden im Sommer, haben sie einen großen Teil des Konsums nachgeholt. Und diese Erfahrung aus dem letzten Jahr stimmt uns positiv, dass auch in diesem Jahr die Wirtschaft, nachdem die Maßnahmen gelockert werden, sich rasch und stark erholen kann.
Gute Aussichten also. Allerdings, bei der Berechnung des Bruttoinlandprodukts dominieren die Pharma- und Rohstoffgiganten. Die Tourismus- und Gastronomieunternehmen, die derzeit wohl am stärksten leiden, fallen mit Blick auf die Wertschöpfung weniger ins Gewicht. Nichtsdestotrotz hängen an ihr viele Existenzen und Arbeitsplätze.
Ein bisschen Zuversicht zum Jahresbeginn von Ivan Lieferherr.
Info 3 Abend.
Morgen wird der neue US-Präsident vereidigt, Joe Biden. Und mit ihm Kamala Harris, die erste Frau, die erste Vizepräsidentin der USA. Es weht also bald ein frischer Wind in Washington. Und die neue Regierung von Joe Biden, die setzt nicht nur beim Vizeamt neue Maßstäbe. Wir haben das kurz vor der Sendung mit Isabel Jacobi in Washington analysiert. Und zuerst wollte ich wissen, Diversität ist das Schlagwort im Zusammenhang mit Joe Bidens Administration. Was heißt das denn konkret?
Nun, noch nie gab es so viele Frauen auf hohen Regierungsposten, so viele Hispanics, Afroamerikaner und Asiatinnen. Die Weißen sind sogar untervertreten, wenn man die Zusammensetzung der US-Gesellschaft jetzt als Vergleichsgröße nimmt. Dann nimmt wahrscheinlich zum ersten Mal ein offener Schwuler Einsitz im Kabinett, Pete Buttigieg. Und soeben hat das Biden-Team die transsexuelle Rachel Levin als Nummer 2 im Gesundheitsdepartement nominiert. Und natürlich ist da Kamala Harris als erste farbige Vizepräsidentin. So etwas hat es in den USA noch nie gegeben, dieser Grad von Diversität.
Welche sind denn jetzt die wichtigsten Personen in diesem Kabinett? Wer sitzt an den Schlüsselfunktionen?
Die allerwichtigsten Figuren stehen heute als erstes dem Senat Rede und Antwort. Da ist mal Janet Yellen als nominierte Finanzministerin, Avril Haines, Geheimdienstchefin, Alejandro Mayorkas, vorgeschlagen als Minister für Inlandssicherheit, ein Kubaner von Herkunft. Dann ist da Anthony Blinken, der Außenminister, und General Lloyd Austin als erster Afroamerikaner. Er wird voraussichtlich Verteidigungsminister. Das sind alles sehr erfahrene Leute. Und nicht nur wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts auf diesen Posten. Allerdings, wenn man dann Joe Bidens engeren Beraterzirkel ansieht im Weißen Haus, dann dominiert wieder die Farbe Weiß und das männliche Geschlecht. Kritische Stimmen in Washington sprechen leicht spöttisch vom Wohlfühlzirkel von Joe Biden.
Was bedeutet das? Haben dann trotzdem die alten Hasen immer noch die Macht?
Ja, einfach die langen Weggefährten von Joe Biden haben das Sagen im Oval Office, wie Ron Klain, der Stabschef, oder Bidens persönlicher Berater Steve Ricchetti. Das sind auch Leute, die gute Beziehungen zu Wall Street und Corporate America pflegen, also den Unternehmen. Steve Ricchetti war Lobbyist für die Banken, Versicherungen, Telekom. Ron Klain führte gerade noch selbst eine Risikokapitalgesellschaft. Also das ist ein zentristisches, gemäßigtes Weißes Haus, das sich da präsentiert.
Was weiß man denn über den Start, der ja dann nach der Inauguration morgen erfolgt? Was packt diese Regierung als erstes an?
Es ist eine Kaskade von Verordnungen geplant. Die Regierung wird zum Beispiel wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten und das sogenannte Muslim-Einreiseverbot wird wieder aufgehoben. Aber Joe Biden plant auch große legislative Projekte mit dem Kongress, ein 2 Billionen Dollar hohes Covid-Ausgabenpaket und eine umfassende Immigrationreform. Eines ist klar, die Biden-Regierung will mit einem Knall anfangen, also klotzen, nicht kleben. Lautet das Motto. So viel ist klar, dass die Frage ist dann, ob die Republikaner im Kongress da mitspielen.
Vielen Dank, Isabel, nach Washington.
Info 3 Abend.
Wir bleiben bei den USA, also bei einem Konzept aus den USA, das nun in Basel ankommt. Housing First. Dank dieser Idee sollen Menschen ohne eigene Wohnung, wenn sie mehrere Jahre obdachlos waren und eigentlich auf dem Wohnungsmarkt keine Chance mehr haben, ein eigenes Dach über dem Kopf bekommen. Was in den USA schon etabliert ist, ist in Basel ein Pilotprojekt. Marlene Sondrin stellt es vor.
Der junge Mann spricht leise. Seine tätowierten Unterarme liegen vor ihm auf dem Tisch. Er erzählt von seiner aussichtslosen Wohnungssuche.
Ich habe es probiert auf normalen Weg, aber eben teilweise gar nicht mehr gehört. Wohnungsbesichtigung, das Formular ausfüllen, hat so pinnelig wie die Sven und ja, irgendwann geht es drauf nicht auf.
Das Problem sei sein Betreibungsregisterauszug und die 55.000 Franken Steuerschulden. Der 22-Jährige schlief in der Notschlafstelle und zuvor in einer betreuten Wohngemeinschaft. Eine eigene Wohnung hatte er nie. Jetzt hat er sich bei Housing First angemeldet und wartet auf eine Wohnung. Bei Housing First sei die eigene Wohnung der allererste Schritt, unabhängig davon, ob jemand eine Suchterkrankung hat oder eine feste Arbeitsstelle, sagt Thomas Frommherz. Der Sozialpädagoge leitet das Projekt bei der Heilsarmee im Auftrag des Kantons.
Weil normalerweise sind sie eben den Weg gewöhnt, okay, dann gehst du zuerst in die Notschlafstelle, dann kommst du vielleicht ins Männer- oder ins Frauenwohnhaus, dann kommst du vielleicht in irgendeine Wohnbegleitung, wo du so Schritt für Schritt deine Wohnkompetenz aufbaust. Und irgendwann einmal hast du dann vielleicht in Anführungsstrichen verdient, eine eigene Wohnung zu haben. Von dem her, es ist eine Umkehr vom Bekannten.
Wohnen als Grundrecht für alle. Ein paar Bedingungen gibt es allerdings. Housing First richtet sich an Menschen, die seit mindestens 2 Jahren in Basel-Stadt leben. Sie müssen mehrere Jahre wohnungslos sein, psychische Probleme oder eine Suchterkrankung haben. Wichtig sei auch, dass sie bereit seien, ein Mietverhältnis einzugehen und die Miete auch selbst zu bezahlen, wobei diese meist die Sozialhilfe übernimmt. Basel ist die erste Schweizer Stadt, die auf Housing First setzt. Das Pilotprojekt startete im Sommer. Bisher konnten 6 obdachlose oder wohnungslose Menschen eine eigene Wohnung beziehen. In Wien gibt es Housing First aber schon seit 7 Jahren. Die Bilanz ist positiv. Allerdings ist in Wien der Anteil gemeinnütziger Wohnungen sehr groß. In Basel sind günstige Wohnungen dagegen Mangelware. Das Projekt könne nur erfolgreich sein, wenn sich Vermieterinnen und Vermieter dazu durchringen, ihre Wohnungen auch an Menschen zu vermieten, die keinen gewöhnlichen Lebenslauf haben.
Bevor wir zu Börse und Wetter kommen, noch ein Blick nach Russland.
Der russische Regierungsgegner Alexei Nawalny wird nicht freigelassen. Der Kreml lehnt eine entsprechende Forderung von Deutschland und weiteren EU-Staaten ab. Es handelt sich um eine innenpolitische Angelegenheit Russlands, in die man keine Einmischung erlaube, sagte ein Kreml-Sprecher. Am Sonntag war Nawalny bei seiner Rückkehr nach Russland am Flughafen verhaftet und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.891 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5%, der Euro wird zu 1.0775 gehandelt und der Dollar zu 88,79 Rappen. Das Wetter, morgen ist es zeitweise sonnig, im Süden werden die Wolken dichter, es wird 4 bis 9 Grad warm, in den Alpen kommt ein Föhnsturm auf, dort wird es dann bis 12 Grad warm.
Das war Info 3 am zweiten Tag des zweiten Shutdowns. Michael Wettstein, Daniel Hubacher und Valerie Wacker schicken Grüße ins Homeoffice und natürlich auch ins Studio Zürich.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.